ARD.
Exquisit. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Diesen Podcast bekommen Sie jede Woche neu in der App der ARD Audiothek. Und damit herzlich willkommen zu unserem Exquisit-Podcast. Heute mit Lesebrille. Denn wir lesen. Sie hießen Der Glasmacher und Bullauge, Der Triebwagen und Starkstrom. Die Betriebszeitungen in der DDR. Über 700 davon gab es in der Republik und wir lesen heute nochmal ein bisschen in den Betriebszeitungen von einst und erfahren, wer hinter den Zeitungen steckte. 1949 beschloss die SED, die republikweite Herausgabe von Betriebszeitungen in VIBs und Kombinaten. Zwei davon haben viele Jahre die Journalistin Traudl Thalheim im VIB Otto Grotewohl in Böhlen und Professor Karl-Heinz Reuer an der Karl-Marx-Universität Leipzig herausgebracht. Ich habe die beiden in Leipzig besucht und beide haben mir von den Betriebszeitungen in der DDR erzählt. Es ging um den Betrieb, seine Menschen, ja, manchmal auch um Politik und auch um Kunst, der sich die Werktätigen auch widmen sollten.
Ich hatte jede Woche eine ganze Kulturseite. Unsere Brigaden hatten viele Kontakte mit Künstlern, mit Schriftstellern, mit Malern und bis zum Fernsehen. Wir hatten also bei uns im Betrieb auch Fernsehleute, die jetzt Kontakte hatten mit Brigaden, um also so die Verbindung Kultur und Arbeiterklasse in Einklang zu bringen. Und wir haben als Betriebszeitung auch jedes Jahr einen Presseball gemacht. Und haben also nicht etwa die Funktionäre eingeladen, sondern vor allen Dingen Leute aus den Brigaden, also aus der direkten Arbeitswelt. Wir hatten einen Industriebereich, die hatten einen Vertrag mit dem Gewandhausen. Als das Gewandhaus gebaut wurde, dann hinterher haben die Diplom-Ingenieure, haben also das Gewandhaus gesäubert. Und dann ist der Herr Masur gekommen und hat sich persönlich bedankt. Der Maler Rudigkeit, der hat in Böhlen sehr viel mit Arbeitern gesprochen, sich über Kunst unterhalten. Also gerade auf dieser Strecke, das war also auch für mich sehr belebend.
Vielleicht haben Sie ja damals auch mitgemacht und alle Kollegen konnten es dann lesen. In der Betriebszeitung. In der stöbern wir heute noch einmal und schauen auch mal hinter die Kulissen eines solchen Blattes. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit@mdr.de. Dann lassen Sie uns schnuppern. Ich bin Imme Tröger und jetzt freue ich mich auf die Zeitungsschau mit Ihnen. Für viele ist es ein liebgewonnenes Ritual. Beim Frühstück oder Morgenkaffee erstmal in die Zeitung schauen. Früher ging das sogar während der Arbeit. Die Betriebszeitungen in der DDR sind heute unser Thema. Alles, was der Werktätige über seinen Betrieb wissen musste und auch über die Kollegen an seiner Seite. Extrablatt, Extrablatt. Wir erinnern uns heute noch einmal an die Betriebszeitung, die anfangs 5, später dann 10 Pfennige kostete. Eine Zeitung, hinter der Menschen standen. Menschen, die mit Freude ihrer journalistischen Arbeit nachgegangen sind. Es gab sie erst ab einer bestimmten Mitarbeiterzahl im Betrieb oder Kombinat. Doch was war das nun genau? Mein Kollege De Kenze fasst zusammen.
Der Motor, Trafo, Energie Boxberg. Sie hatten Namen wie Fußballvereine, aber sie alle waren Organe. Parteiorgane des SED-Körpers. Auch wenn sie nicht sonderlich lebendig klangen, sie sorgten für gute Durchblutung der Motivation.
Wer zweite Wahl liefert, bleibt Zweiter.
Das war eine der knackigen Schlagzeilen aus Neues Werk, der Betriebszeitung des VIB Stahl- und Walzwerk Gröditz. Es ging aber auch noch knackiger.
Mit Ideenreichtum und schöpferischem Handeln Leistungskraft und Effektivität weiter erhöhen.
Ein Zitat aus Gute Fahrt, Zeitung des Verkehrskombinats Kraftverkehr Frankfurt-Oder. Waren DDR-Betriebszeitungen etwa politisch? Naja, vielleicht ein klitzekleines bisschen. Aber das musste man sportlich sehen. Getreu dem Motto, nach dem Parteitag ist vor dem Parteitag. Diesem Taktgeber der Planwirtschaft fieberten wir ja alle entgegen.
Der Wettbewerbsaufruf der Sömmerdaer Büromaschinenbauer zur Vorbereitung des 6. Parteitages findet in unserem Betrieb mehr und mehr Widerhall.
Allein die Neurobewegung war täglicher Lieferant der Titelseiten. Mit fröhlichen Geschichten über Vorbilder, Aktivisten und ihre befreundeten Kollektive.
Herzliche Grüße zum 1. Mai und die besten Wünsche für weitere Erfolge beim sozialistischen Aufbau und der Festigung des Friedens erreichen uns aus unserem Partnerbetrieb Saporosch Transformator.
DDR-Betriebszeitungen waren ganz nah dran am Arbeitsalltag. Es gab Fotos von Werktätigen, die in ihrer Pause beisammensitzen, das neue Deutschland lesen und sich gegenseitig die besten Artikel empfehlen. Es gab auch Rätsel.
13 senkrecht französische Hafenstadt, 5 waagerecht Münzeinheit in Japan.
Aber Genossin, sind das die richtigen Fragen?
2 waagerecht Industriestadt südlich von Moskau, 9 waagerecht Fluss in der UdSSR.
Ja, so ist das ausgewogene Unterhaltung. Oh, und hier sehe ich sogar eine Werbung. Vom Dietz Verlag.
Der Abriss der Geschichte der SED hat seit seinem Erscheinen eine Auflagenhöhe von über 1 Million Exemplaren erreicht. 680 Seiten, gebunden in Leinen, 9,50 Mark.
Oh, kein schlechter Preis für einen Abriss der SED.
Wir blättern heute noch einmal in den Betriebszeitungen von einst. Anfangs monatlich, dann 14-tägig, erschien sie bald sogar jede Woche. Und der Werktätige? Der mochte sie. Akkumulator aktuell in Zwickau, der Tunnelofen in Torgau oder auch unser Kombinat in Freiberg. Sie alle waren Betriebszeitungen in der DDR und wir erinnern uns zusammen daran mit meinen Gästen. Eine Zeitung von Menschen für Menschen sei sie gewesen, sagen meine Gäste über die Betriebszeitung in der DDR. Wer uns heute erzählt, das sind die Journalisten Traudl Thalheim, die auch viele Jahre für die Leipziger Volkszeitung schrieb, und Professor Karl-Heinz Röhr, Dozent an der damaligen Karl-Marx-Universität Leipzig. Mit Ihnen habe ich bei einem Besuch in Leipzig über die Betriebszeitungen geplauscht und das habe ich Ihnen heute mitgebracht.
Ich freue mich, dass wir gemütlich hier beim Käffchen sitzen. Und für Menschen, die sich jetzt nicht so auskennen, was ist denn eigentlich eine Betriebszeitung gewesen früher? Frau Thalheim, wollen Sie uns das erzählen?
Sie hat, wie der Name schon sagt, berichtet, was im Betrieb so alles vor sich geht. Man hat über Menschen berichtet, über Arbeitsplätze, über viele, viele Dinge, bis hin zur Kultur.
Was waren das für Menschen, die die Betriebszeitung gemacht haben? Sind das Mitarbeiter, sind das Journalisten? Wer stellt denn sowas her?
Also das sind in der Regel Journalisten, die entweder das Diplom in der Universität erworben haben oder an der Fachschule. Es gab ja auch eine Fachschule für Journalistik. Und dann gab es aber auch Arbeiter, Ingenieure, die man herangezogen hat und die dann gelernt haben bei diesen Leuten, die also ausgebildet waren und die dann selbst auch eine Betriebszeitung geführt haben. Das ist allerdings seltener gewesen. Meistens sind das fertige Journalisten gewesen, die die Zeitung übernommen haben und die Zeitung geführt haben und herausgegeben haben.
Weiß man ungefähr, wie viele Betriebszeitungen es gegeben hat in der DDR?
Ich glaube, über 500.
Nein, 700.
Oder über 700.
Ich gehe mal hier rüber zum Herrn Röhr.
Ja, ja, also ich kann das nur insofern ergänzen, was Frau Thalheim gesagt hat, trifft natürlich für die etwas spätere Periode zu. Am Anfang gab es ja keine ausgebildeten Journalisten, die das übernehmen konnten. Da waren dann zum Teil Leute eingesetzt worden, wie zum Beispiel der Max Moser in Großsössen. Der kam aus der Produktion und war dafür geeignet und dann hat er sich allmählich in dieses Metier hineingefunden. Also das waren durchaus nicht von vornherein studierte Leute, das waren auch Leute aus dem Betrieb, ja, die das dann übernommen haben.
Sie beide sind ja journalistikstudierte Menschen. Wie sah denn so eine Journalistikausbildung früher aus? Wenn jetzt jemand gesagt hat, ich will Zeitung machen, was musste ich denn da machen? Wie studierte man denn früher Journalistik?
Also das ging ungefähr schon 1950, 52 los. Dann die erste Fakultät für Journalistik in Leipzig wurde 1953 gegründet. Und dann hat man junge Leute gefunden, die ein Volontariat gemacht haben in den verschiedensten Redaktionen. Und die kamen dann zum Studium. Das war also der Einstieg. Das Professionelle, dass die dann Diplomjournalist wurden, das kam so ungefähr ab 1960 in dieser Zeit, dass da direkt beruflich ein Abschluss gegeben hat. Da muss man vielleicht noch hinzufügen, dass eine wichtige Rolle in der DDR in dieser Zeit das Fernstudium gespielt hat. Also die waren gar nicht immatrikuliert an der Universität als Direktstudenten, sondern als Fernstudenten. Das heißt, sie kamen also ab und zu ein paar Wochen zusammen und hatten praktisch, wenn sie so wollen, eine Art Fernstudium gemacht. Also haben auch Aufgaben gemacht und so weiter und haben trotzdem daneben ihren Beruf gemacht. Und im zunehmenden Maße waren das dann schon Journalisten, die aber noch nicht vollständig ausgebildet waren, den Abschluss hatten. Und die haben dann durch das Fernstudium dann dieses Diplom errungen. Ja, das war der übliche Weg. Und dann später sind natürlich dann die jungen Leute zu den Redaktionen gekommen. Das müssen Sie sich so vorstellen, dass am Ende des Studiums, der 4 Jahre Studien, dass dann eine sogenannte Einsatzkommission gab. Wir wurden ja nicht mit einem Schlag arbeitslos, sondern die hatten dann Listen, wo werden Journalisten gebraucht. Und die wurden ja vor allen Dingen auch in den Betrieben gebraucht für diese Betriebszeitung. Und dann wurde dann verteilt und wer dann aus der Gegend war, das war ich schon glücklich, oder wer da sogar herkam, der wurde dann dort Betriebszeitungsredakteur.
So, von den Inhalten her, Frau Thalheim, was war der Inhalt von so einem Studium? Was hat man alles gelernt? Muss man da auch vielleicht eine Germanistik-Vergangenheit haben oder sowas?
Ja, also erstmal machen Sie ein Volontariat und dann bewerben Sie sich für Journalistikstudium und dann wird eine Prüfung gemacht und dann hat man entweder bestanden oder man hat nicht bestanden. Und während des Studiums, da gehört Philosophie dazu und es ist ja so wie man also singen kann, ist nicht jeder Mensch ein Sänger. So ist das auch beim Wort. Jeder kann also etwas aufschreiben, aber nicht jeder ist in der Lage, journalistisch das aufs Papier zu bringen. Und dann lernt man im Studium dann, wie man einen Kommentar schreibt, also ganz praktische Dinge und dann natürlich auch viele philosophische Dinge und man lernt ein Stück von der Welt kennen. Also so wie ein Studium, Sie wissen ja, jedes Studium hat mehrere Fächer und die Hauptsache ist, wie bei anderen Studien, bei Journalistik, dass man also lernt, wie man was formulieren kann. Und es gibt ja die verschiedensten Möglichkeiten, sich journalistisch auszudrücken. Mit dem Artikel, mit dem Kommentar, mit einer Reportage, also verschiedene Möglichkeiten.
Hatte eigentlich jeder Betrieb eine Betriebszeitung oder ging das erst ab einer bestimmten Mitarbeiterzahl los?
Es ging erst ab einer bestimmten Mitarbeiterzahl los, so etwa an die 1000. Und wir hatten im Bezirk Leipzig 70 Betriebszeitungen. Ja, und die sind entweder im 14-tägigen Rhythmus erschienen oder im wöchentlichen Rhythmus. Das war also dann eine Entscheidung, die individuell getroffen wurde. Und die Betriebszeitung hatte dann meistens noch ein Redaktionskollektiv, wo also Arbeiter, Angestellte, Ingenieure in diesem Redaktionskollektiv waren und die dann den Redakteur oder die Redakteure beraten haben, was müsste in der nächsten oder übernächsten Zeitung stehen.
Und haben diese Betriebszeitung auch nur Betriebsangehörige bekommen oder ist das auch nach außen gekommen, das vielleicht im Stadtteil oder dergleichen? Oder war das wirklich, was der Name auch suggeriert, nur eine nur für die Mitarbeiter?
Na, eigentlich war es nur für die Mitarbeiter, denn es gab ja dann auch Mitteilungsblätter in den Dörfern und in den kleinen Städten und so und normale Zeitungen sowieso. Also das war hauptsächlich für die Mitarbeiter und der Inhalt der Betriebszeitung hat sich also auch nur auf den Betrieb bezogen. Ja, aber dann eben auf die verschiedensten Dinge, die im Betrieb passieren.
Jetzt habe ich gelernt, wir haben vorhin schon kurz überlegt, ab wann gab es diese Betriebszeitung, ab wann gab es die denn?
Ich würde sagen, ab 1948. Das Modell ist ja von den sowjetischen Genossen übernommen worden, denn in der Sowjetunion gab es ja überall Betriebszeitungen und das ist also hier dann eingeführt worden, nicht nur in den Betrieben, die mit den sowjetischen Unternehmen was zu tun hatten, sondern überhaupt generell. Und es war ja von vornherein, das muss man ganz offen und ehrlich sagen, es waren ja von vornherein auch Instrumente für die Umerziehung nach dem Krieg. Also gab es ja noch Reste der faschistischen Ideologie oder Vorbehalte gegen die Sowjetunion und gegen das neue Wirtschaftssystem, das in der DDR aufgebaut wurde. Und es hatte natürlich von vornherein dadurch auch eine Agitations- und Propagandafunktion. Ja, das war ganz wichtig und deshalb waren die Herausgeber der Betriebszeitung auch die Parteiorganisation der Sozialistischen Einheitspartei. Das waren die Chefs, die Herausgeber.
Mit der Wende hat das aufgehört, Frau Thalheim?
Also als die neue Zeit dann begann und die meisten größeren Betriebe bei uns hier im Osten sowieso geschlossen wurden, waren also auch die Betriebszeitungen hinfällig. Ja, also weil ja auch die Leitung der Betriebe geändert wurde.
Und wir haben schon gehört, es waren also Menschen, die mit Journalistik was zu tun hatten. Es hat jetzt nicht jeder Dreher oder Verkäufer in einem Unternehmen eventuell geschrieben. Auch kleine Sachen quasi mit beigetragen, ja?
Also ich beispielsweise oder wir haben Wert darauf gelegt, dass in der Betriebszeitung über die Hälfte des Inhalts von Leuten geschrieben wird, die in dem Betrieb arbeiten, die ihre eigenen Erfahrungen darlegen. Und deshalb hat also der Dreher, der Diplom-Ingenieur oder die Angestellte haben also über ihre Arbeit geschrieben, über ihre Brigade, über kulturelle Dinge, über alle möglichen, übers Essen oder wie man sich überhaupt am Arbeitsplatz fühlt. Also all das, was so alltäglich passiert. Und das ist also der Standard gewesen. Ob er überall so war, das weiß ich nicht. Aber in unserem Fall, in meinem Fall, war das so geregelt. Und das Redaktionskollektiv, was bei uns von 14 Leuten bestand, die also haben auch ganz aktiv mitgearbeitet. Ja, haben selbst auch Artikel geschrieben. Und ich finde, eine Zeitung wird erst dann lebendig, wenn also auch die Leser ihre eigenen Erfahrungen einbringen.
Die Inhalte haben wir schon gehört. Da erzählt auch mal ein Dreher oder ein Schlosser oder jemand aus der Produktion. Gab es feste Inhalte, die dabei sein mussten? War ja auch Parteiorgan, also war auch politisches Sprachrohr so eine Zeitung. Gab es Vorgaben, was auch rein musste?
Ja, das war natürlich etwas unterschiedlich, je nachdem, wie stark die Parteiorganisation organisiert war in dem betreffenden Betrieb. Aber die Vorgaben kamen natürlich von der allgemeinen politischen Zielstellung, die die Partei, die der Herausgeber der Betriebszeitung war, hatte. Und je nachdem, wie stark dort die Parteiorganisation organisiert war, haben die Redakteure natürlich in Absprache mit der betreffenden Parteileitung, mit dem Parteisekretär und so weiter, durchaus ihre Planung gemacht. Also was muss da hinein, worüber sollten wir die Belegschaft informieren? Und außerdem war das natürlich durchaus auch ein Propagandaorgan, also die Erziehung gewissermaßen der Belegschaft zu den Idealen des Sozialismus, und solche Themen spielten natürlich immer eine Rolle. Das war also von vornherein natürlich als parteiliches Organ so angelegt, und deshalb hat die Planung, die ein Redakteur dann auch der Parteileitung vorlegen musste. Ich weiß nicht, ob das überall so war, aber im Prinzip war es ja ein Organ der betrieblichen Parteiorganisation. Und dort, wo es mehr oder weniger gut funktioniert hat, haben die Redakteure auch ihren Parteisekretären sagen müssen oder gesagt haben, was sie da gedenken, in den nächsten Zeitungsausgaben herauszubringen, worüber geschrieben werden soll und so weiter. Und umgekehrt hat natürlich auch die Parteiorganisation den Betriebszeitungsredakteuren Vorgaben gegeben, worauf sie Wert legt, was dort gemacht werden sollte und so weiter. Also es waren natürlich Parteiorgane, diese Betriebszeitung.
Das ist auch eine schöne Frage. Frau Thalheim, wie entsteht denn die nächste Ausgabe? Also wir stellen uns jetzt einfach mal vor, die Betriebszeitung ist erschienen und jetzt geht es darum, die nächste Ausgabe kommt. Wie oft kam die eigentlich raus? Jeden Monat, alle 14 Tage? Und wie setzt man sich denn dann zusammen? Wer strickt denn dann die Themen und dergleichen? Wie entsteht denn so eine Ausgabe?
Ja, also der verantwortliche Redakteur, der nimmt an allen Parteileitungssitzungen teil und ist somit informiert über die wesentlichsten Dinge. Und dann, wenn es also um die nächste Ausgabe geht, dann setzt man sich mit dem Redaktionskollektiv zusammen, habe ich Ihnen ja gesagt, von 14 Leuten, die also sagen, wir könnten das und das nächste Mal behandeln. Und das ist auch nicht immer der Fall, denn manche Themen, die strecken sich ja hin über Wochen, zum Beispiel die Kultur. Ich hatte jede Woche eine ganze Kulturseite. Ja, wir hatten also Verbindung zum Gewandhaus Leipzig, wir hatten ein eigenes Kulturhaus, unsere Brigaden hatten viele Kontakte mit Künstlern, mit Schriftstellern, mit Malern und da gab es also die verschiedensten Möglichkeiten und da hat man also das auf längere Zeit hin, die Themen dann festgelegt. Es ging in der Hauptsache eigentlich meistens nur um die ersten Seiten, wie man die gestaltet und mit welchem Inhalt. Ja, und das Redaktionskollektiv hat sich, wie gesagt, dann zusammengesetzt und der Redakteur, der verantwortliche Redakteur, hat dann festgelegt, was wird erscheinen und was behandeln wir das nächste oder das übernächste Mal. Jede Woche 10.000 Stück.
Da hat man gut zu tun.
Ja, ja. Wir waren ja auch ein ganz, also ich hatte noch 3 Redakteure und noch eine Frau, die die Zeitung verkauft hat. Also insgesamt waren wir 5 Leute.
Was kam denn so eine Betriebszeitung?
Ich dachte 10 Pfennig.
Als ich Lehrling war, haben wir eigentlich einen symbolischen Preis von 5 Pfennig bezahlt. Und dann war der übliche Preis 10 Pfennig. Es könnte sein, dass in den letzten Zeiten dann das noch auf 20 Pfennig ging. Aber der Preis war ja nicht zur Finanzierung der Zeitung gedacht. Das ging gar nicht, weil die Zeitung war ja ein Organ der Betriebsparteiorganisation und wurde dann vom Betrieb finanziert, auch die Druckkosten und was alles so war. Das war eigentlich mehr ein Symbol. Preis, der da gezahlt wurde.
Gab es auch Bilder in so einer Zeitung? Also gibt es auch Fotografen, die für eine Betriebszeitung arbeiten?
Ja, also wir hatten zum Beispiel, ich spreche jetzt mal vom Kombinat Otto Grotewohl in Böhlen, sie hatten dort eine eigene Fotoabteilung, sodass wir die Kollegen nutzen konnten für Fotos oder wir als Redakteure haben die Fotos auch selbst gemacht. Ja, also das war alles kein Problem. Und dann haben wir auch eine enge Verbindung gehabt mit dem Betriebsfunk. Wir haben uns dann bei bestimmten Dingen auch abgesprochen und haben dann mitunter gemeinsam was gemacht.
Das heißt, es gab da schon auch Kooperationen. Ja,
ja.
Wie ist denn mit der Auflagenzahl? 10.000 Stück haben Sie ungefähr gesagt. War das abhängig vom Betrieb, also wie viele Menschen
natürlich.
Da waren?
Natürlich, ich meine, wenn ich jetzt bloß 1.000 Mitarbeiter habe, da kann ich keine 5.000, das ist ja völlig klar. Und Böhlen hatte ja dann noch zum Beispiel in Rositz, das gehörte auch zu Böhlen. Ja, und es waren insgesamt 10.000 Exemplare, die jede Woche erschienen sind.
Hatten eigentlich nur Betriebe so eine Betriebszeitung oder auch vielleicht Universitäten, Hochschulen, gab es sowas auch?
Ja, da kam ich aus der Branche. Denn ich war ja Redakteur der Leipziger Universitätszeitung. Und das war eine Betriebszeitung der Universität Leipzig, der Karl-Marx-Universität Leipzig. Aber das war eigentlich das Gleiche wie in einem Betrieb, nur dass wir also keine Briketts oder kein Erdöl machten, sondern Vorlesungen und Seminare. Und da waren also dann die Leser, die Professoren und die Studenten. Also insofern war das ein etwas anderes Klientel, aber die Aufgabe war eigentlich ähnlich. Die Leser dieser Zeitung einmal heranzuführen und zu binden an die Universität oder an den Betrieb. Also das hat also auch eine Funktion gehabt im Sinne von Betriebsnähe oder hier Universitätsnähe und so etwas. Ja. Und gleichzeitig war es natürlich immer auch ein Propagandainstrument, also um laufende Angelegenheiten auch aus der Sicht des Betriebes zu erklären oder die Leute dafür zu mobilisieren.
Das heißt, so eine Universitätszeitung ist auch für Studenten, ist jetzt nicht nur für den Lehrkörper.
Genau. Und wir hatten also speziell auch Studentenseiten da drin, ja, also und Sport und sowas, also alles, was in einer richtigen Zeitung reingehört, das war bei Betriebszeitung ja ähnlich. Und da gab es dann auch Spezialisten, die dann auf diesem Gebiet Artikel besorgten oder selbst schrieben. War also eine richtige normale Zeitung, eben nur aus der Sicht des Unternehmens oder in diesem Fall der Universität.
Gibt es irgendwas, wo ich nicht hindenke, wo man sagt, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt oder das hat es auch gegeben, was jetzt der Normalbürger vielleicht gar nicht weiß oder erahnt rund um die Betriebszeitung?
Naja, wir haben also zum Beispiel etliche Umfragen auch gemacht, die Leute einbezogen in bestimmte Themen und gefragt, wie sie dazu stehen. Wir haben also auch etliche Leserzuschriften immer wieder bekommen. Und vor allen Dingen, worauf auch Wert gelegt wurde, dass das Brigadelehm forciert wird. Ja, und da gab es gerade auf dem Gebiet der Kultur, ich sagte es schon, die Verbindung bis zum Fernsehen. Wir hatten also bei uns im Betrieb auch Fernsehleute, die jetzt Kontakte hatten mit Brigaden, um also so die Verbindung Kultur und Arbeiterklasse in Einklang zu bringen. Und wir haben auch, wir hatten ein großes Kulturhaus und wir haben als Betriebszeitung auch jedes Jahr einen Presseball gemacht. Und haben also zu dem Presseball nicht etwa die Funktionäre eingeladen, sondern vor allen Dingen Leute aus den Brigaden, also aus der direkten Arbeitswelt. Ja.
Konnten denn Mitarbeiter eigentlich auch Vorschläge machen, dass die sagen, Mensch, in der nächsten Ausgabe können wir nicht mal reden über XY?
Ja, gerne, gerne. Das haben wir gerne aufgenommen und das gab es auch. Und wir haben natürlich auch kritisch, zum Beispiel, was das Essen betraf. Also in solchen Großbetrieben gibt es ja dann auch Küchen und da gibt es ja dann die verschiedensten Meinungen auch zum Essen und so. Da haben wir mal eine ganze, über 3 Ausgaben uns mit dem Essen beschäftigt. Ja, und haben die verschiedensten Leute zu Wort kommen lassen. Und haben aber allerdings auch von Brigaden, die uns jetzt geschrieben haben, oder von Einzelpersonen, also dass das Essen nicht gut ist oder nicht allzu gut ist. Also solche Dinge, die gehören in eine Betriebszeitung und die wurden auch dementsprechend behandelt.
Und hat man sich in diesen Betriebszeitungen wirklich nur auf den Betrieb konzentriert? Oder wenn jetzt zum Beispiel die Jugendweltfestspiele waren in den 70ern, war das auch ein Thema? Also ist das auch mit aufgetaucht, weil ja vielleicht Kinder von Mitarbeitern oder dort vielleicht auch hingefahren sind? War das auch ein Thema?
Ja, natürlich. Zum Beispiel auch die Kindergärten und was also zum Betrieb außerhalb die Poliklinik. Ja, natürlich wurde darüber auch berichtet. Und wenn also jetzt eine Delegation nach Berlin gefahren ist oder zu den Kunstausstellungen und so, dann wurde darüber natürlich auch berichtet. Oder eben dann auch mal über, wie die Bauern ihre Ernte einfahren. Ja, auch darüber haben wir geschrieben.
Können Sie sich an, ich sag mal, Weltgeschehen oder Republiksgeschehen erinnern, die dann in Ihrer Uni-Zeitung behandelt wurden? Wo Sie sagen, das war damals ganz toll?
Naja, das war aber eigentlich immer der Versuch, das betriebsbezogen oder in dem Fall universitätsbezogen zu machen. Ja. Wir waren ja keine Tageszeitung oder keine Sendung für die breite Masse. Der Hauptsinn war ja auch die Beziehung zwischen dem Leser und der Universität in dem Fall oder das zum Betrieb sozusagen eng zu knüpfen, da der Betriebsangehörige oder der Student oder der Professor sollte wissen, was in der Universität oder im Betrieb vor sich ging, was es da Neues gab und worüber da auch geredet wurde. Und dann musste das in der Betriebszeitung oder auch in der Universitätszeitung erklärt werden, welche Strukturveränderungen da vielleicht waren und warum und wieso. Und das muss man natürlich hinzufügen, die Betriebszeitungen waren sehr stark auch ein Organ der Kritik. Das heißt also, wenn den Kumpeln oder den Studenten irgendwas nicht gepasst hat, selbst beim Essen oder irgend sowas, wo kriegten wir natürlich dann Leserbriefe und dann wurde darüber geschimpft und so weiter. Und die Verantwortlichen mussten dann in der Zeitung Stellung nehmen. Also das war auch eine wichtige Funktion der Betriebszeitung, also diese innere Kritik und den inneren Zusammenhalt aufzubauen. Also insofern war das auch eine Public Relations Einrichtung, die ganz wichtig war, um die Leute in unserem Fall an die Uni oder in dem Fall an den Betrieb zu binden und das Gefühl der Zusammengehörigkeit oder auch der Stolz, dass man dazugehört und dass man da gehört wird, zu unterstützen. Ja.
Jetzt haben wir ganz oft immer gehört, natürlich spielte die Politik eine wichtige Rolle, natürlich war es Propagandaorgan. Wenn man jetzt hätte das umgehen wollen oder so wenig wie möglich bedienen wollen, also mehr vielleicht am Menschlichen bleiben, nicht am Politischen, war das möglich? Konnte man kleine Haken schlagen, ohne jetzt jede Ausgabe vielleicht über den Sinn des Sozialismus zu diskutieren oder musste man das überhaupt?
Ja, eigentlich, das kam sicher auf verschiedene Möglichkeiten an. Einmal, wie die Parteileitung den Redakteur beurteilt und auch umgedreht. Man hat also, wie in meinem Fall, wir haben also versucht, natürlich, wir hatten in jeder Ausgabe, wir hatten ein Layout. Und das war, damit die Zeitung auch lesbar wird und nicht, dass man wie heute zum Beispiel in der Leipziger Volkszeitung oben anfängt und unten aufhört, also ganze Seiten macht, hat man versucht, also eine lesewirksame Zeitung zu machen, die also auch den einfachen Menschen interessiert. Natürlich hat man also jetzt zu politischen Dingen, wenn irgendein Ereignis war, da gab es dann Stellungnahmen, Standpunkte. Natürlich hat man so etwas veröffentlicht, weil das ja dazugehörte und auch entscheidend war. Aber diese sogenannten Fertigsätze, politischen Fertigsätze, die haben also bei uns in der Betriebszeitung nicht die Rolle gespielt.
Wie haben Sie das empfunden, Herr Professor Röhr?
Naja, die Zeitungen waren natürlich durchaus Propaganda-Instrumente der jeweiligen Parteileitung, in unserem Fall der Kreisleitung an der Universität, die auch die Vorgaben machten, was Schwerpunkte sein sollten für die Vorbereitung, was weiß ich, auf die Semesterferien oder für die Prüfung oder sonst was. Und in den Betrieben natürlich ging es sehr stark natürlich um die Planerfüllung und um Lösungen innerhalb des Betriebes, um Strukturierungsfragen, weil ja der Mitarbeiter im Betrieb oder hier an der Universität auch informiert werden sollte, was geschieht denn dort, was wurde denn da gerade gebaut, wozu ist denn das überhaupt und warum ist denn das und das nicht gemacht worden, also auch die Kritik durch, in unserem Fall, Lehrkörper oder Studenten oder hier von Mitarbeitern, spielt natürlich auch eine große Rolle, also Anfragen gewissermaßen an die Betriebsleitung, warum ist denn das und das nicht gemacht worden oder warum ist denn das verschleppt worden? Und also die Rolle der Kritik spielte in den Betriebszeitungen eine größere Rolle, muss man mal sagen, als in den allgemeinen Medien. Ja, weil das ja viel näher am Problem war. Das ist ja eigentlich ganz logisch. Ein Problem war sicherlich bei allen Betriebszeitungen die Sorge, dass so viel wie möglich auch mitarbeiten sollten an der Zeitung. Ja, wir haben an der Universität auf Zurückhaltung stoßen müssen, dass also bestimmte Bereiche eigentlich gar nicht so sehr zum Zuge kamen, weil die dortigen Leiter oder Mitarbeiter das ihren eigenen Kram machten. Und das war ja auch wichtig. Die Betriebszeitungen hatten ja auch eine Integrationsfunktion. Also gerade auch in den größeren Betrieben oder an der Universität zwischen den verschiedenen Fakultäten. Ja, und es war jetzt ja nicht von vornherein klar, dass die Leute von der Wirtschaftswissenschaftsfakultät sich für das interessierten, was die an der theologischen Einrichtung machten. Und umgekehrt beim Betrieb. Das war ja auch ein Bestreben, ein betriebliches Denken im größeren Maßstab zu erzeugen, dass der nicht bloß seine Dreherei im Sinne hatte, sondern auch informiert war über das Geschehen im Ganzen, also auch über den Kohleabbau, über die Kohleveredelung und so weiter. Ja, das sollte also auch dabei eine Rolle spielen. Das war nicht immer ganz so einfach und das hing auch davon mit ab, da wirst du das genauer sagen können, wer an den Betriebszeitungen mitarbeitete. Ja, wir hatten da nicht immer nur glückliche Hände, es gab auch Lücken, auch Bereiche, über die dann lange überhaupt nichts geschrieben wurde. Da mussten wir dann sehen, dass wir das, die auch mal wieder in die Zeitung brachten. Das hat schon eine Rolle gespielt.
Wenn Sie beide jetzt so zurückgucken auf diese Zeit, die ja schon alleine durch Ihren journalistischen Werdegang Ihr Leben ja sehr, sehr geprägt hat und Sie natürlich ja auch die Zeitung sehr geprägt haben. Was ist denn so Ihr Fazit von Betriebszeitungen in der DDR? Was sind denn das für Erinnerungen, die Sie da mit sich tragen?
Also ich habe sehr schöne Erinnerungen. Und jetzt passiert es nicht mehr so oft, aber als ich noch in Markkleeberg wohnte und viele Leute aus Markkleeberg auch in Böhlen gearbeitet haben, die haben mich also noch viele Jahrzehnte später angesprochen und gesagt, wissen Sie noch oder weißt du noch damals das und das? Also ich habe gern Betriebszeitung gemacht, weil ich gern über Leute schreibe, weil ich gern das Alltägliche ins Gespräch oder aufs Papier bringen möchte und gebracht habe. Also das war eine schöne und eine lehrreiche Zeit auch, denn man hat als Betriebszeitungsredakteur ja einen ganz anderen Einblick in den Betrieb als zum Beispiel ein Tagesjournalist, der also in einer Tageszeitung arbeitet und den Betrieb ab und an mal besucht. Ja, man hat also ganz andere Einblicke und hat dadurch auch ganz andere Einschätzungen. Und es war eine sehr schöne Zeit. Und ja, ich muss Ihnen sagen, zum Beispiel, wenn ich daran denke, wir hatten einen Industriebereich, die hatten einen Vertrag mit dem Gewandhaus. Und als das Gewandhaus gebaut wurde, dann hinterher haben die dort die Ingenieure, Diplom-Ingenieure, haben also das Gewandhaus gesäubert. Und dann ist der Herr Masur gekommen und hat sich persönlich bedankt. Also das sind so Dinge, die, von denen man heute nichts mehr hört und sieht. Und solche Dinge, die gab es ganz sehr oft, zum Beispiel der Maler Rudigkeit, der hat in Böhlen sehr viel mit Arbeitern gesprochen, sich über Kunst unterhalten und. Also gerade auf dieser Strecke, muss ich Ihnen sagen, das war also auch für mich sehr belebend.
Naja, ein Fazit ist, dass offen über betriebliche Probleme geredet werden müsste. Das war bei uns auch nicht immer so der Fall, weil es ja Probleme gab mit Material und mit Zielzählungen und dass bestimmte Dinge nicht kommen konnten, aus den und den Gründen. Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Diese Integrationsfunktion, die eine Betriebszeitung hat, die fehlt heute vielerorts, weil diese Zeitung gar nicht mehr. Es gibt ja Mitarbeiterzeitungen bei bestimmten Betrieben, da kenne ich mich nicht ganz so aus, aber diese Mitarbeiterzeitungen sind sehr von oben herab, die kommen ausschließlich von der Direktion und so weiter und beziehen den normalen Mitarbeiter nicht so sehr ein. Ja. Und das war das Positive, dass der Versuch gemacht wurde, auch die Mitarbeiter, in unserem Fall der Universität und hier in dem Fall des Betriebes in Böhlen, mehr zu interessieren für das große Ganze des Betriebes, ja, und in unserem Fall der Universität.
Ihre schönste Erinnerung an die Betriebszeitung ist?
Dass wir uns jedes Mal gefreut haben, wenn von der Druckerei die Zeitung kam und die Zeitung ansprechend war. Alleine schon vom Blick her. Ja, und wir haben uns immer gefreut, wenn wir Reaktionen bekamen, und die bekamen wir immer. Und auf die verschiedenste Weise. Der Betriebsdirektor hat uns kritisiert, weil wir das und das gemacht haben. Und die Partei hat uns gelobt, dass wir es gemacht haben. Ja, solche Dinge hat es auch gegeben.
Ich höre das öfter mal, wenn so Dinge gemacht werden, wie auch Jugendzeitschriften oder dergleichen, wo immer auch ein bisschen Politik ja mit reinmischt. Am Ende bleibt es doch, dass Menschen etwas für Menschen tun. Und es ist schön, wenn man da den Fokus drauf legt. Ja, Frau Thalheim, Herr Professor Röhr, dann vielen, vielen Dank, dass Sie mir heute und auch unseren Hörern heute erzählt haben über die Betriebszeitung in der DDR. Vielen, vielen Dank für die schönen Geschichten, die schönen Erinnerungen vor allen Dingen, die glücklichen Gesichter, die ich gesehen habe in diesen Erinnerungen, und für so viel erfülltes Arbeitsleben. Vielen, vielen Dank.
Das war unser Exquisit-Podcast zum Thema Betriebszeitungen in der DDR. Vielen Dank, dass Sie uns gelauscht haben. Den nächsten Podcast gibt es in einer Woche und jederzeit auch in der App der ARD Audiothek. Da finden Sie auch Aufgepasst, der sächsische Kulturpodcast von MDR Sachsen. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit@mdr.de.
Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen.
ARD. Man muss Tiere nicht sehen, um sie vor Augen zu haben. Manchmal reicht es schon, Leuten zuzuhören, die erzählen, was sie so täglich mit ihren Schützlingen im Zoo erleben. Mit nicht immer nur niedlichen Erdmännchen.
Ich habe ein männliches Tier mit dabei, das ist Schnappi. Und der hieß nicht umsonst Schnappi, weil immer, wenn ich die Hand hingehalten habe, hat er immer erst mal einen Finger gebissen. Und schon risch ordentlich Rums in der Hand rein. Davon darf man sich nicht erschrecken lassen, man stirbt ja auch nicht davon.
Oder mit keineswegs langweiligen Blattschneiderameisen.
Die Weltherrschaft der Ameisen kann nicht verhindert werden, weil die findet statt. Und wir denken das noch nicht, weil die sind einfach zu klein für uns. Ne? Wir gucken da nicht genau hin. Und das ist das, was ich so faszinierend finde. Wenn man genau hinguckt, öffnet sich da wirklich ein riesen Kosmos.
Der Podcast von Elefant, Tiger und Co. saugt das regelrecht auf. Nicht mit Rösel, mit den Ohren. Dirk Henze trifft alles, was in Leipzig Zootiere pflegt und gern darüber plaudert. Kein Fachgespräch, eher Neugier im Plausch mit Leidenschaft. Elefant, Tiger und Co., der Podcast. Alle zwei Wochen neu in der App der ARD Audiothek.